herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nu Gugge mal da, dem Podcast, der dir Dresden-Elbland von einer ganz neuen Seite zeigt. Ich bin Henriette Fehl-Grützner und heute nehme ich dich wieder mit auf eine ganz besondere Reise. Dieses Mal bin ich auf dem Gestüt Moritzburg und mir gegenüber sitzt unser Gast mit einem außergewöhnlichen Beruf und eigentlich kann man sagen, das ist der Traumberuf fast aller Mädchen. Hallo und herzlich willkommen an die Pferdewirtin Vanessa Ebert.
Hallo.
Hallo und wir sind auf dem Gestüt Moritzburg. Vanessa, lass uns mal kurz für die, die vielleicht sich nicht so gut auskennen in Dresden-Elbland, einordnen. Wo genau ist Moritzburg?
Also wir befinden uns circa 20 Autominuten von der Dresdner Innenstadt entfernt und auch nochmal so circa 15 Kilometer von Meißen entfernt.
Genau, wir sind im Landgestüt, das ist quasi gegenüber vom Barockschloss Moritzburg. Und das halt, vielleicht hört ihr das ein bisschen, weil wir sind in der Reithalle. Und Barockschloss Moritzburg kennen ganz, ganz viele von euch aus dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und gestern, als du mir schon mal alles gezeigt hast, auch die Pferde und überhaupt hier das ganze Landgestüt, da hast du mir auch erzählt, nicht nur das Barockschloss spielt eine Rolle in dem Film, sondern auch das Landgestüt.
Ja, in einem ganz kleinen Ausschnitt sieht man einen Teil des Stalles.
Und gibt's auch ein paar Pferde aus dem Film, die eigentlich von euch sind? Waren, ist ja schon
Waren.
Ein bisschen älter.
Das ist schon ein Stück her, aber genau, Komparsenpferde wirkten damals mit und da gibt's diese signifikante Szene, als der König ums Schloss fährt mit seinem Gefolge und dort sieht man ihn in der Kalesche sitzen.
Kalesche ist eine Kutsche?
Das ist eine Kutsche, eine Königskutsche, die in diesem Sinne keinen Kutscher hat, der vorne auf dem Kutschbock sitzt, sondern die Kutsche wird von zwei Reitern gefahren, aus Diskretionsgründen, damit man einfach damals die hohen Herrschaften nicht aushorchen konnte. Und genau an dieser Kutsche oder auch im hinteren Bereich, die Reiter waren damalige Angestellte hier vom Landgestüt.
Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind die Aufgaben hier vom Landgestüt?
Also wir haben sehr, sehr viele Aufgaben, um eben dieses Kulturgut Pferd zu schützen. Und eine große oder unsere Hauptaufgabe ist eben das Bereitstellen der Landbeschäler, sprich der Vatertiere, der Hengste. Und das machen wir immer während der Decksaison von Februar bis August auf verschiedenen Stationen, die wir in Sachsen und Thüringen haben. Da decken die Hengste im Natursprung und mit 3 Besamungsstationen. Davon sind 2 EU-Besamungsstationen, wo eben der Samen der Hengste dann europaweit versandt werden kann.
Ja, das sind wirklich ganz, ganz besondere Pferde. Was die so besonders macht, darüber reden wir gleich. Ich habe erstmal noch ein kleines Quiz für euch. Und zwar haben wir ja die Rubrik Kurioses und da hast du eine Zahl mitgebracht. Das ist die Zahl
100.
Genau, und bevor wir euch verraten, was es mit der 100 auf sich hat, könnt ihr mal rätseln. Entweder A, immer das 100. Fohlen bekommt hier bei euch im Landgestüt einen ganz, ganz besonderen Preis. B, 100 Hufeisen werden jedes Jahr geschmiedet. Oder C, wir feiern 100 Jahre Hengstparaden hier im Landgestüt Moritzburg. So, jetzt könnt ihr mal überlegen und währenddessen lasst uns unbedingt über die, und das könnt ihr mit Stolz sagen, die besten Pferde Sachsens sprechen. Was macht die Pferde hier so besonders?
Also ein Teil dieser Pferde, das sind ja unsere Landbeschäler, sprich die gekörten Hengste, die im Herbst und im Winter auf den einzelnen Körplätzen in Deutschland erworben werden. Und da können wir mit Stolz sagen, wir haben ganz viele tolle Prämienhengste, Körsieger, eben die besten ihrer Klassen. Und das beweisen die eben nicht nur durch dieses positive Körurteil, sondern auch in ihren einzelnen Leistungsanforderungen auf den Turnierplätzen, nicht nur im sächsischen Raum, sondern auch deutschlandweit.
Das eine ist natürlich die Genetik, ne? Da legt ihr sicherlich auch viel Wert darauf in der Zucht.
Das ist ganz, ganz wichtig, aber es ist auch der Körperbau, ne, der da eine riesengroße Rolle spielt und die Charaktereigenschaften, die so ein Hengst auszeichnen.
Ja, und da reden wir gleich drüber, weil ich habe so viele Hengste gestern und heute schon gesehen und man kann wirklich nicht sagen, das ist so der typische Hengst, sondern die sind alle komplett unterschiedlich. Und das ist wahrscheinlich auch die Herausforderung für dich, zu gucken, so wie arbeite ich mit wem. Und unter all diesen vielen, vielen Hengsten, hast du ein Lieblingspferd?
Das habe ich. Das ist ein ganz besonderer Hengst. Ein junger, ein 4-Jähriger.
Also ich weiß, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir keinen Namen nennen. Aber trotzdem erzähl mal, was macht eure Bindung aus? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch gefunden habt?
Diesen Hengst, den habe ich damals schon zur Vorauswahl in Brussendorf das erste Mal in Augenschein genommen. Und wie es der Zufall so wollte, kam er dann unter meinen Sattel, unter meine Fittiche. Und er war sehr eigensinnig, sehr, sehr hengstig, sehr...
Was meinst du mit hengstig?
Sehr maskulin. Er musste immer nach außen präsentieren, dass er jetzt da ist. Man hat die Boxentür geöffnet und der ganze Stall wusste, Vanessa ist jetzt bei ihrem Freund.
Hat er dann gewiehert und sich groß gemacht? Ja.
Der hat einmal durch den kompletten Stall gewiehert. Und das war eine ziemliche Herausforderung, ihn auf meine Seite zu holen, weil er sehr eigensinnig war. Und durch viel Zeit und Vertrauen haben wir das geschafft. Und dieser besagte Hengst konnte dann eben auch im Herbst die Leistungsprüfung gewinnen, was für so einen jungen Hengst wirklich das i-Tüpfelchen für seine beginnende Karriere ist. Und über den Winter sind wir sehr gut zusammengewachsen.
Schön.
Dass ich ihn nicht mehr missen will.
Ja, du strahlst auch, wenn du von dem Pferd sprichst. Was heißt Leistungsprüfung? Was wird da angeguckt?
In einer Leistungsprüfung, hier speziell, geht es um den 50-Tage-Test. Da werden die jungen Hengste nach ihrem Körurteil noch einmal genauer unter die Lupe genommen, eben was Reiteigenschaften betrifft, was die Charaktereigenschaften betrifft, was auch die Leistungsfähigkeit betrifft. Und darauf bekommen die dann eben Noten. Und die müssen diesen Test auch bestehen, damit sie dann weiter decken dürfen.
Decken dürfen und dann natürlich guckt man auch, wo passen die hin, ne? Welche Aufgabe könnten die kriegen, oder?
Genau.
Und jetzt hast du ja gesagt, das war eine Herausforderung, den zu knacken. Wie bist du rangegangen? Also wie hast du den, du hast es so schön gesagt, auf deine Seite geholt?
Ja, knacken möchte ich, das klingt immer bei Pferden ziemlich hart, aber auf meine Seite geholt habe ich den wirklich bloß mit viel Zeit und viel Ruhe. Der musste erstmal Vertrauen zu mir finden. Der musste merken, dass wenn wir zusammen sind, dass ihm nichts passiert, dass er mir in manchen Momenten wirklich blind vertrauen kann. Und ich glaube, die Zeit, die das gebraucht hat, war richtig, damit wir zu einer Einheit zusammenwachsen konnten. Also ich möchte manchmal sagen, wenn ich den reite, wir sind wirklich eins, wir verstehen uns blind.
Ich würde total gern, weil natürlich können die Zuhörer dich nicht sehen, auch mal beschreiben. Du bist auch eher wie ich klein und bist auch eher von der Statur zierlich. Deswegen ist natürlich, wir haben gestern so eine Box geöffnet, du bist dann da so rein und man sieht wirklich, dass diese Pferde dich unglaublich respektieren. Die gehen auch wirklich einen Schritt zurück oder ne, sie respektieren deinen Raum. Und dann hast du ja zu mir gesagt, ach, komm mit rein, der ist ganz lieb. Und diese Pferde sind einfach riesig, die ihr hier habt und auch sehr stark. Und ich fand so beeindruckend, dass du ganz genau mein Gesicht beobachtet hast, ob ich das wirklich will oder nicht. Also man merkt bei dir, auch in der Zusammenarbeit, ob jetzt Mensch oder Pferd, du beobachtest sehr genau, ne? Und du bist jetzt vielleicht nicht so der große Redner, aber du reagierst extrem auf Körpersprache. Das ist mir aufgefallen.
Und das ist bei Pferden auch das Notwendigste. Man muss nicht viel erzählen oder reden. Es reicht wirklich die Körpersprache und mein Gemütszustand, den die schon mitbekommen, der das ausstrahlt, um mit denen zu kommunizieren am Ende.
Das heißt also dieses, wie ich dich auch erlebe, du bist auch jemand, der sehr in sich ruht, der sehr bei sich ist, das braucht man auch für die Arbeit.
Auf jeden Fall.
Ja,
auf
jeden Fall. Weil sonst denken die, ja, da wollen wir mal gucken, ob du das wirklich ernst meinst.
Ja, ob man abgelenkt ist oder nicht. Man muss immer klar sein und ruhig.
Und ruhig,
das ist eine Grundvoraussetzung, um mit Pferden zu arbeiten.
Ja, und gerade auch bei den jungen Hengsten. Wir haben ja auch gestern ein, zwei gesehen, die waren wirklich wild, wo wir beide gesagt haben, da würden wir auch nicht reingehen. Die müssten sich erstmal beruhigen. Das ist auch nochmal eine andere Hausnummer als so eine gutmütige Stute.
Das ist es immer. Wenn man mit Hengsten zusammenarbeitet, muss man immer ein Auge auf den Hengst gerichtet haben, weil die Pferde, die sind im aktiven Deckeinsatz und da muss man schon aufpassen, dass einem nichts passiert. Das muss man immer beim Reiten.
Ja.
Immer wenn ich aufs Pferd steige, muss ich mir bewusst sein, dass auch immer was passieren kann. Und ich bin froh, wenn mir nichts passiert, wenn ich abends wieder gesund im Bett liege. Aber dem muss man sich im Klaren sein bei diesem Beruf.
Wie oft bist du schon vom Pferd gefallen?
Sehr oft.
Ja?
Heute früh erst wieder.
Was?
Ja.
Aber du sitzt jetzt hier, es tut nichts weh oder so?
Nein, ich bin ja hart im Nehmen.
Aber hast du dir schon mal was gebrochen oder so?
Kleinigkeiten, aber jetzt nichts Schlimmeres.
Und was sagst du Menschen? Also ich kenne Leute, die vom Pferd gefallen sind, die sind nie wieder geritten danach. Was ist so dein Ratschlag? Klar, dieses steig einfach wieder auf, aber manche haben ja dann auch Angst.
Ich weiß, das ist leicht gesagt, steig einfach wieder auf, aber das ist vermutlich der beste Tipp, den man geben kann. Ich hatte auch schon viele Momente, wo mir dann wirklich alles wehtat. Und wo ich vielleicht auch für mich gedacht habe, oh, puh, jetzt hast du ein klein wenig Angst. Aber genau in so einem Moment muss man dann eben im Kopf wieder klar werden und sich beruhigen und mit einem klaren Gemüt wieder aufsteigen. Weil nur so überwindest du deine Angst. Wenn man das Pferd dann in die Box stellt, dann passiert es beim nächsten Mal wieder, dass man das Schlottern beginnt.
Ja, vor allem eure Pferde sind, was ich so mitgekriegt habe, beim Durchlaufen auch extrem intelligent. Die denken dann wahrscheinlich auch, oh ja, dann hat's ja geklappt, dann können wir es wieder machen, ne?
Solche Kandidaten gibt's natürlich auch, ne? Das passiert auch oft entweder durch jugendlichen Leichtsinn oder weil sie sich erschrecken. Das ist nicht immer Boshaftigkeit, das ist ein Fehldenken.
Wir reden gleich noch ganz viel über die Kommunikation zwischen dir und Pferden, aber lass uns mal kurz über deine Ausbildung reden. Was genau sind so Inhalte der Ausbildung und erzähl mal.
Also es gibt hier bei uns im Landgestüt zwei verschiedene Ausbildungswege. Das ist zum einen die Ausbildung zum Pferdewirt Haltung und Service. Mhm. Dort liegt der Schwerpunkt eher mehr auf der Pflege der Pferde, auf das leichte Bewegen der Pferde, also Reiten, aber auch das Kutschefahren. Und ich habe den Weg der klassischen Reitausbildung gewählt. Im Volksmund bin ich also Bereiter. Und dort liegt wirklich der Schwerpunkt auf dieser Jungpferdeausbildung. Das geht vom Anreiten los, also vom, ich sage immer gern, ich bin Grundschullehrer. Ich bring, aber ich bring denen das von Grund auf bei.
Ja.
Und dann später auch mal bis hin zu den ersten Turnierstarts. Und wenn sich das ergibt, dann, dass man die Pferde auch weiter reitet und weiter fördert bis in die schweren Klassen hinein.
Also viele Mädchen reiten gerne, gerade wenn man Kind ist, wenn man Jugendliche ist. Aber das heißt ja nicht, dass man das später wirklich dann auch beruflich machen wird. Meistens lässt diese Liebe ja dann auch so ein bisschen nach. Bei dir ist es aber ganz anders. Du hast nicht nur ein eigenes Pferd gehabt oder Pferde, sondern du hast wirklich gesagt, ich will das beruflich machen, mit Pferden arbeiten. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist eine längere Geschichte, die ich da erzählen muss. Und da hatte ich wirklich das große Glück, dass meine Familie schon immer Pferde hatte. Mein Opa ein Pferdezüchter ist, meine Eltern Pferde züchten. Und da ging es relativ schnell, dass ich mein erstes eigenes Pony bekam, den Akko. Und auf dem das Reiten lernte. Und wie das in so einer Züchterfamilie eben ist, fährt man dann immer mal zum Deckstellenleiter hier vom Landgestüt in Moritzburg und guckt sich die aktuellen Hengste an. Damals war das noch Günter Thiele bei uns in Plohen. Und der sprach damals zu mir, und du wirst mal Hengstreiter. Und so hatte sich das in meinem Kopf erstmal manifestiert. Ich wollte immer, ich war ein riesengroßer Landgestütsfan, ich wollte immer Hengste reiten.
Und wie alt warst du da, als er das zu dir gesagt hat?
Da war ich noch keine 10.
Und da hast du wahrscheinlich gedacht, oh ja, toll. Und dann kommt die Pubertät und deine Eltern haben wahrscheinlich gesagt, ja, nee, ne, werd mal Ärztin oder so.
Ja.
Und dann?
Wir sind dann, meine Schwester und ich, viel Sport geritten, was unsere Eltern uns ermöglicht haben. Und dann kam das Abitur immer näher. Und dann musste man sich ja entscheiden, wie geht der Weg dann weiter. Und es hieß immer, du studierst, du studierst. Und ich wusste nicht so richtig, ich wollte reiten. Und dann hatte ich viel Glück, denn unser ehemaliger Landstallmeister Dr. Matthias Görbert kam auf meine Eltern zu und fragte an, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, meine Lehre im Landgestüt zu beginnen. Und auf einmal waren auch meine Eltern Feuer und Flamme.
Also es hat das gebraucht, dass jemand von außen nochmal sagt, Leute, die gehört aufs Pferd und nicht in die Uni.
Genau. Vor allem der Landstallmeister, ne? Das ist für,
nochmal,
für Pferdezüchter was Tolles, was Gehobenes.
Hat er dir mal gesagt, was er in dir gesehen hat?
Nein.
Nee, aber er hat was gesehen.
Irgendwas wird er gesehen haben.
Ja, offensichtlich.
Sonst würde ich ja nicht hier sitzen.
Genau.
Ja.
Und jetzt bist du hier und du bist, glaube ich, auch sogar die jüngste
Pferdewirtschaftsmeisterin.
Ja. Deutschlands?
Sachsens.
Und das ist natürlich Wahnsinn. Also du bist 26. Wir werden auch, ich werde dich gleich auch noch fragen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie du wirkst so, als wenn du wahnsinnig angekommen bist, aber du hast wahrscheinlich auch noch Träume, Visionen, Ziele, darüber reden wir gleich noch. Lass uns doch einmal in die Rubrik Kurioses springen. Wir haben ja so ein kleines Quiz gestellt. Ihr durftet also mal rätseln, was es mit der Zahl 100 auf sich hat. Und 100 Jahre Hengstparaden im Landgestüt Moritzburg ist die Auflösung. Großes Jubiläum dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder schon mal auf solchen Hengstparaden war. Vielleicht kannst du uns kurz mal sagen, was genau ist es? Was können wir uns vorstellen? Was passiert da?
Die Hengstparaden hier in Moritzburg finden immer im September statt. Die letzten drei Septemberwochenenden, den 7., den 15. und den 21. Und das ist ein Programm, wo wir wirklich all unsere Pferde einmal vorstellen. Das ist keine rein züchterische Veranstaltung, sondern auch eine Familienveranstaltung, wo man die Pferde in ihren unterschiedlichen Leistungsanforderungen über 4 Stunden hin gut beobachten kann.
Und jetzt würde mich natürlich interessieren, mögen die Pferde das? Freuen die sich da drauf? Also ich finde immer, ne, wenn so Paraden sind, muss man ja auch gucken, wie viel Druck haben die Pferde. Was ist deine Erfahrung?
Also wir versuchen wirklich immer pro Pferd zu arbeiten. Und wenn wir jetzt Pferde haben, denen das überhaupt nicht gefällt, dann lässt man die da raus. Mhm. Aber wir haben viele, denen gefällt das. Die präsentieren sich unter diesem Publikum noch 3-mal schöner, wie sie das zu Hause so schon machen.
Ja.
Und manchmal hat man bei dem einen oder anderen auch immer das Gefühl, die tanzen zur Musik.
Wirklich. Und ich möchte das bestätigen. Ich habe dich gesehen auf einem eurer Pferde. Da bist du mal ein Stück auch raus und durch Moritzburg geritten. Und ich bin nebenher gelaufen, so schnell ich konnte. Und wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dieses Pferd hat sich präsentiert. Ich habe noch nie ein so stolzes Pferd gesehen, was sogar auch fast stehen geblieben ist, wenn Fotoapparate oder Handys rausgenommen wurden. Ich habe wirklich das Gefühl, die mögen das.
Es gibt viele, die das mögen.
Ja, ne? Ja. Also denen muss man das nicht antrainieren. Die bringen das auch mit, so aus ihrer Genetik wahrscheinlich. Oder weil sie einfach wissen, dass sie schön sind.
Das auch. Ist wie bei uns Menschen.
Ja.
Der eine ist etwas kamerascheuer und der nächste präsentiert sich sehr gern.
Ja, lass uns nochmal über die Hengstparaden sprechen. Wird man dich da auch sehen und was sind so deine Aufgaben in der Vorbereitung?
Man wird mich sehen. Zu einem großen Teil bin ich für die springbetonten Nummern zuständig. Dort, denke ich, wird man mich in jeder sehen, wo ein Sprung
Super.
In der Arena steht. Aber auch eine Dressurquadrille oder ein historisches Schaubild wird mit zu meinen Aufgaben gehören.
Und was ist die Tradition hinter den Hengstparaden?
Früher waren die Hengstparaden eine rein züchterische Veranstaltung. Die erste Parade 1924 mit rund 400 Besuchern, also gar nicht allzu viel. Wirklich nur, um den Züchtern die Hengste in ihren einzelnen Leistungsanforderungen vorzustellen, sprich unterm Sattel oder am Wagen oder auch am Pflug.
Weil wir gerade beim Thema Tradition sind, Vanessa, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, dieses Landgestüt, was es damit auf sich hat, denn das ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Wir haben das Barockschloss Moritzburg, das ist quasi gegenüber. Und wer hat veranlasst, wer könnte es sein, der veranlasst hat, dass hier das Landgestüt gebaut wird? Kein geringerer als?
August der Starke.
Ja, der Wettiner Fürst.
Unser Kurfürst.
Kurfürst, genau.
Unser Kurfürst August der Starke. Und das Ganze, das hat einen etwas längeren Ursprung und hängt noch mit diesem kleinen Jagdhaus, möchte ich es fast nennen, vom Herzog Moritz von Sachsen zusammen. Denn erst August der Starke ließ unser heutiges Schloss Moritzburg so prunkvoll ausbauen und im Stil der Barocke ausbauen, wie wir das heute finden. Er ließ diese Teichlandschaften anlegen, baute Wildgehege, um dann eben dort seine Jagden tagsüber durchführen zu können.
Genau, der war nämlich ein großer Jagdfan und auch ein großer Pferdefan.
Das stimmt.
Ja.
Und als dann aber die Stallungen im Schloss nicht mehr ausreichten, benötigte er mehr Platz. Und so beauftragte er den Star-Designer Dresdens, den Herrn Pöppelmann, diese Jagdstallungen zu errichten. Die wurden dann 1733 mit dem Tod August des Starken erst fertiggestellt und boten Platz für ca. 110 Jagdpferde.
Wahnsinn. Und jetzt habt ihr wie viele Pferde hier?
Jetzt haben wir, wenn alle wieder da sind, also im August in Richtung Hengstparade, immer zwischen 150 und 160 Pferde hier stehen.
Ja, und die wollen natürlich auch beschäftigt werden. Ich bin ein bisschen mitgelaufen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast ein Wahnsinnstempo. Es gibt viel zu tun und ich glaube, dass manch einer vielleicht eine andere Vorstellung hat. Du hast natürlich nicht Zeit, stundenlang jedes Pferd zu knuddeln und zu streicheln. Das machst du auch. Aber was sind so deine ganzen Aufgaben?
Meine Aufgaben umfassen wirklich die komplette Pflege rund ums Pferd. Wir beginnen jeden Früh Punkt um 6, auch am Wochenende. Dort wird erst einmal gefüttert, Heu gefüttert, wird durchgemistet, damit die Pferde wieder eine saubere Box haben. Die bekommen ihr Kraftfutter. Dann putzen wir sie einmal komplett durch, damit sie wieder glänzend in der Box stehen. Kontrollieren die auch auf eventuelle Verletzungen.
Ja.
Und dann machen die Pferde erstmal eine Frühstückspause und ich natürlich auch. Und danach beginnt dann die tägliche Arbeit. Für mich bedeutet das fast jeden Tag reiten.
Mhm.
Meine Pferde oder die mir zugeteilten Pferde. Aber wir versuchen die Pferde immer je nach Leistungsanforderungen zu bewegen. Sprich, es werden auch welche an der Kutsche gearbeitet, im Zweispänner, im Einspänner. Es wird longiert. Die gehen in die Führmaschine, die gehen auch mal aufs Laufband. Genau. Dann Mittag machen wir erneut Stall. Dann haben die Pferde erstmal etwas Ruhe, kommen wieder zur Ruhe und Nachmittag wird erneut gearbeitet, geritten.
Mhm.
Aber es fällt auch immer mal viel an, wie Unkraut machen. Das muss man auch dazu sagen.
Unkraut. Dass du durchgehst und guckst, dass keine Giftpflanzen sind oder was meinst
Hier,
du?
Hier, ich halte den Komplex sauber.
Ach so, auch das?
Es geht nicht nur ums Reiten.
Ja. Ja. Siehst du, und da ist schon das erste Missverständnis. In meinem Kopf stehst du da und ne, Pferd, aber es gehört noch mehr
viel.
Dazu.
Es gehört auch die Anlagenpflege mit dazu. Das muss man wirklich so sagen. Auch gucken, dass die Plätze immer sauber sind, ne? Gut geschleppt sind. Dass wirklich alles Hand und Fuß hat, um richtig zu arbeiten.
Aber natürlich liegt der Hauptfokus bei dir auf der Arbeit mit den Pferden. Und im Fokus steht natürlich aber die Arbeit mit dem Pferd. Und dafür wurdest du ausgezeichnet 2019 mit dem Fairness Award für einen besonders guten Umgang mit dem Partner Pferd. Und so ein guter Umgang und so wie du das machst, sollte natürlich eigentlich selbstverständlich sein, wenn man mit Pferden arbeitet. Aber die Erfahrungen jetzt nicht hier im Landgestüt, aber generell sind ja doch so im Pferdesport beispielsweise, dass es auch dort hier und da einen anderen Umgang gibt. Wie siehst du das?
Das sehe ich auch sehr kritisch. Natürlich gibt es überall mal ein paar schwarze Schafe oder ein paar Momentaufnahmen, die vielleicht auch falsch aufgegriffen werden. Aber gerade dafür sind wir ja hier auch die Schützer des Kulturgutes Pferdes. Und uns ist ganz, ganz viel daran gelegen, auch nach außen zu vermitteln, dass man mit dem Tier gut umgehen muss. Das versuchen wir unseren Lehrlingen schon von klein auf zu vermitteln und da ist eben auch die Außenwirkung wichtig.
Absolut. Und lass uns ruhig nochmal sprechen über eure Hengste mit den unterschiedlichen Charakteren. In all den Jahren, die du jetzt mit Hengsten arbeitest, was war für dich die größte Herausforderung?
Da gab es einige große Herausforderungen. Aber es sind natürlich die, die mich besonders herausfordern, die sehr eigensinnig sind. Die auch mal unvorhersehbare Dinge machen, die ich als Reiter so schnell nicht einschätzen, abschätzen kann. Und da gehört es dann wirklich dazu, dass man die Ruhe bewahrt und wie ich das vorhin schon angesprochen habe, die Pferde auf seine Seite bekommt, damit die Pferde wieder mit einem arbeiten und nicht gegen einen. Und das eben ohne Gewalt, sondern mit Ruhe.
Was, wenn du einen schlechten Tag hast? Kannst du dann überhaupt arbeiten?
Arbeiten muss ich, aber wenn ich mich nicht gut fühle oder ich habe sehr schlechte Laune, dann gibt's natürlich auch Momente, wo ich mir denke, du atmest jetzt einmal tief durch und findest wieder zu dir oder arbeitest lieber vom Boden aus. Weil mit schlechter Laune, wutiger Laune kann ich nicht reiten, will ich nicht reiten.
Ja.
Weil ich das dann vielleicht auf mein Pferd projiziere und dann in manchen Situationen ungerecht werden könnte.
Ich finde auch, wenn man vor so einem Pferd steht, ne, die Augen, die gucken einen ja auch so an und ich habe immer das Gefühl, die scannen einen. Ne? Also ich habe das Gefühl, man kann keine Emotionen verstecken. Wenn du unsicher bist, sehen die das. Wenn du dich freust, sehen die das. Und ich habe immer das Gefühl, das spiegelt sich so wieder. So reagieren die auch. Ist das eine Einbildung oder empfindest du das auch
das
so?
Das ist so, die sind wahnsinnig feinfühlig und die spüren alles, was du machst oder was du von dir ausstrahlst. Und genauso ist es, wenn man zum Beispiel mit einem jungen Pferd unterwegs ist, das sehr unsicher in sich ist, aber du Sicherheit ausstrahlst.
Mhm.
Das nehmen die automatisch mit. Und das macht viel, viel aus beim Reiten.
Und wenn du so einen anspruchsvollen und herausfordernden Fall hast, reitest du dann vielleicht auch manchmal erst ein Pferd, was du schon gut kennst, um sozusagen dich warm gelaufen zu haben, bevor du dann...
Genau. Ich mache das auch gern in der täglichen Arbeit. Ich nehme mir früh erst einen, der mir relativ leicht fällt.
Ja.
Der mir liegt, der mir besonders liegt und nehme dann das gute Gefühl, was ich mir dort geholt habe, auf das etwas kompliziertere Pferd mit.
Wie ist es denn für dich, wenn du ein Pferd lange begleitest und dann eines Tages nicht mehr begleitest, es zum Beispiel auch verkauft wird? Ist das für dich sehr emotional?
Das ist für mich oft schwer, wirklich schwer, weil ich behandle die Pferde wie meine Kinder und ich versuche wirklich jeden Tag, auch am Wochenende, für sie da zu sein. Und wenn es dann soweit kommt, und das ist mein Beruf, das weiß ich, dann muss ich schon immer mal um die Ecke gehen und die ein oder andere Träne mir verdrücken, wenn die Pferde dann vom Hof fahren. Aber das ist mein Beruf, damit muss ich umgehen.
Aber es ist schon so, dass sich das enorm berührt.
Das nimmt mich mit. Gerade bei den jungen Verkaufspferden, die ich nun von Beginn an begleite, bei denen ich oftmals wirklich auch die ersten Schritte mache, die Pferde anreite, das erste Mal eine Trense drauf mache und ich vielleicht auch das erste Mal drauf sitze, um denen das zu erlernen und die dann eben abgebe, wenn sie soweit sind, dann tut mir das schon ein bisschen weh. Aber ich habe mit vielen Familien, an denen die Pferde gegangen sind, noch gut Kontakt. Ich weiß, was die machen und wenn es mal passt, fahre ich sie auch mal besuchen.
Schön. Was passiert mit den Pferden, die nicht mehr für euch zum Turnier fahren oder die Hengstparade mitmachen? Sind das dann die, die verkauft werden oder kommen die dann hier zum Beispiel an die Kutsche?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Pferde oder Hengste, die wechseln dann bei uns in die Reit- und Fahrschule. Mhm. Es gibt aber auch welche, die werden dann verkauft. Aber vorrangig haben wir immer im April unsere Verkaufspferdewoche. Und dort bekommt man das Lot an jungen Spring- und Dressurpferden, die bei uns in Graditz auf den Elbwiesen aufgewachsen sind.
Ja, und wir wollen nicht direkt über Preise sprechen, aber was klar ist, das sind Spitzenpferde, die es hier gibt. Und natürlich gibt es nach oben preislich keine Grenzen. Und die haben ja auch eine super Ausbildung, für die ihr sorgt. Und gleichzeitig, wenn ich die so beobachtet habe, jetzt in den Boxen oder auch im Umgang mit dir, mir erscheint das auch so, als wären das, oder das sind Leistungssportler, ne? Das erinnert mich so wie Kinder, die beim Leistungssport sind, die zwischendurch auch mal die Mähne schütteln müssen, aber ansonsten auch wirklich begleitet werden, auch eine Höchstleistung zu bringen. Und da würde mich nochmal interessieren, wie siehst du oder spürst du, was in diesem Pferd schlummert? Gerade wenn die vielleicht noch so Flausen im Kopf haben und man von außen, ich wahrscheinlich sagen würde, keine Ahnung, aber du siehst was oder spürst was, wie ist das?
Also ich sag immer, wenn ich diesen Moment habe, es macht Pling bei mir. Aber normal erkennt man das natürlich auch, wenn man die jungen Pferde in die Arbeit nimmt, durch die Erfahrung, die man dann über die Jahre lernt, ob das Pferd mal mehr Vermögen hat, mehr Potenzial hat, um dann auch im Sport zu gehen. Aber natürlich ist das auch immer eine Frage einer guten Ausbildung. Und ob das Pferd das charakterlich oder sich auch charakterlich dafür eignet. Ich sage immer, die brauchen auch selbst viel Ehrgeiz, um im Sport zu laufen, weil anders funktioniert es nicht. Man kann sie ja nicht zwingen.
Also es ist wie beim Leistungssport, Talent alleine reicht nicht. Die müssen auch selber wollen.
Ja, ja. Die brauchen viel mentale Stärke.
Vanessa, lass uns mal in die Rubrik gehen, der halbe Satz. Ich würde dir einfach den Anfang eines Satzes vorgeben und du kannst den beenden, wie du möchtest.
Okay, ich bin gespannt.
Wenn Museum, dann
die Dresdner Rüstkammer. Dort finden wir viel Prunkwaffen, Prunkgeschirr unserer Kurfürsten. Und das beeindruckt mich. Da gibt es auch viele, ich möchte es, Kampfrüstungen für die Pferde, die man sich dort an lebensechten Modellen angucken kann, nennen. Und das beeindruckt mich.
Und lass uns mal kurz sagen, wo die Rüstkammer ist. Die ist im Residenzschloss.
Genau, im Dresdner Zwinger findet man die.
In der Altstadt, ne?
In der Altstadt.
Und wer sowieso Pferdefan ist, der sollte das nicht verpassen.
Auf jeden Fall.
Ich unternehme mit meinen Freunden, wenn ich frei habe.
Wir gehen gern essen. Und da gehen wir gern in die Dresdner Neustadt, ins Café Continental.
Was ist dort für dich so besonders? Ist es das Ambiente oder das Essen besonders gut?
Es ist zum einen dieser Neustädter Flair, aber es ist auch gemütlich, modern, mit einer wahnsinnig guten Küche und immer mal wechselnder Karte.
Hast du ein Lieblingsgericht dort?
Oh, ich esse alles gern. Ich könnte alles essen.
Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne.
In der Pension Marlies in Reichenberg. Reichenberg, das ist hier ein Ortsteil von Moritzburg. Und das ist wirklich eine ganz liebevolle, familiäre Unterkunft, Pension mit guten Frühstück.
Und kommt man da auch schnell zum Schloss?
Ja, Entweder mit dem Auto, das sind 2 Minuten, aber auch mit dem Fahrrad ist das sehr schnell zu erreichen.
Ja, das ist doch super. Mein Lieblingsort für einen Wein?
Das ist bei Schloss Wackerbarth, wenn ich dort vorm Belverde sitze, mit Blick auf die umgebenden Weinhänge.
Und hast du dort so eine Weinverkostung mitgemacht oder hast du einen Lieblingswein?
Auch, aber am liebsten trinke ich eine Spätlese.
Wer nach Dresden-Elbland kommt, der sollte unbedingt
mit dem Rad reisen. Und zwar über den Elberadweg.
Welche Richtung magst du am liebsten?
Na, in Richtung Moritzburg.
Also quasi Richtung Meißen?
Ja, dann Richtung Meißen.
Und dann am Schloss Moritzburg vorbei. Ja. Ich glaube, das ist die Radlinie M.
Das stimmt.
Und was ich schon mal genutzt habe tatsächlich, weil ich mich ein bisschen in den Kilometern verschätzt habe, es gibt auch eine Buslinie M, die fährt zwischen Moritzburg und Meißen und die haben auch so einen Fahrradanhänger. Auch das kann man, um dann noch in Meißen anzukommen oder in meinem, wie in meinem Fall, hatte ich mich ein bisschen verschätzt. Ich hatte in Meißen dann auch einen Wein getrunken oder 2 Gläser und dann habe ich gedacht, vielleicht nehme ich mal den Bus bis Moritzburg und fahre dann erst mit dem Rad weiter. Aber das ist ein guter Tipp. Elberadweg ist immer schön. Bei gutem Wetter ist es eine absolute tolle Strecke.
Auf jeden Fall.
Weil das ja hier so besondere Pferde sind, gibt es berühmte Persönlichkeiten, Promis, die von eurem Gestüt schon mal ein Pferd gekauft haben?
Oh ja, da gibt's ab und zu mal wieder welche, die Pferde kaufen. Aber so wirklich das Tollste, was ich erzählen kann, das war 1986 das englische Königshaus.
Die haben Pferde vom Landgestüt hier?
Die haben hier Pferde vom Landgestüt gekauft. Also die haben in ganz Sachsen gesucht und ein Teil davon waren hier Hengste und Wallerer aus dem Landgestüt. Die reisten damals an mit Sir John Miller. Der ließ sich die Pferde hier einmal präsentieren, vorreiten und so gingen dann 14 Stück ans englische Königshaus.
Das ist ja krass. Also zur Queen.
Zur Queen.
Und
in die Queen's Guard.
Und was mussten die für Eigenschaften haben, dass der gesagt hat, das nehme ich?
Ein Pferd, was solche Anforderungen leisten muss, muss wirklich vom Temperament eher ruhiger sein. Es darf sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen und muss vielleicht auch schussfest sein.
Ach ja, die machen ja ganz viel Jagd.
Na, nicht nur Jagd, hier zu diesen Paraden wird ja auch viel geschossen, wenn sie dort stehen.
Toll. Du bist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, noch sehr jung, 26, bist jemand, der wahnsinnig in sich ruht. Was hast du persönlich noch für Ziele? Denn ich habe so das Gefühl, du bist hier total angekommen, aber wo geht's für dich noch hin?
Also hin geht's für mich nirgendwo, denn ich würde gerne hier bleiben. Ich habe hier wirklich meine zweite Familie gefunden, aber pferdetechnisch würde ich mich gern immer weiterentwickeln, weil gerade in einem Beruf, wie das dieser ist, lernt man nie aus. Und als nächstes strebe ich einen zweiten Meister an, der Meister für die klassische Reitausbildung. Und ich bin gespannt, wann ich mich auf den Weg begeben werde.
Das klingt toll. Und besonders toll ist auch, wie du mit den Pferden umgehst, die ja wirklich auch internationale Stars werden, in den Turnieren beispielsweise. Also das sind wirklich ganz besondere Pferde. Und weil wir von international reden, würde mich auch total interessieren, ihr, die ihr jetzt zuhört, von wo ihr uns hört, vielleicht könnt ihr das auch mal reinschreiben in die Kommentare. Das wäre ja auch mal spannend. Gerade, glaube ich, die Folge hören viele auch in anderen Ländern. Vanessa, es war unglaublich toll, das Gespräch mit dir und auch, dass dir über die Schulter schauen, um zu gucken, wie du wirklich ohne Worte mit den Pferden sprechen kannst.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank dafür und alle Infos zu dieser Folge wie immer in den Shownotes oder unter visit-dresden-elbland.de. Lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, nu gugge mal da.